Und zwar geht es weiter mit der Stellung von Feminismus, Frauenforschung in den Schlüsselbegriffen der Soziologie. Da gibt es natürlich auch interessante Umbezeichnungen. Feminismus ist so eine sehr stark politisch geprägte Formulierung. Frauenforschung ist dann schon etwas neutraler. Das ist natürlich in den 70er Jahren von Frauen angestoßen worden. Und erst sehr spät, eigentlich erst in den 90er Jahren, hat man gemerkt, dass nicht nur Frauen ein Geschlecht haben, sondern komischerweise auch Männer ein Geschlecht haben. Und hat dann Frauenforschung, vorsichtig, da ist schon mal einer runtergefallen. Ach, das waren Sie auch, ah ja. Ah ja, also man, okay. Als man dann gemerkt hatte, dass auch Männer ein Geschlecht haben, dann ging man von Frauenforschung, ging man über zu Gender Studies. Und inzwischen ist Gender Studies auch ein Forschungsbereich, der, obwohl er immer noch von mehr Frauen als von Männern gewählt wird, der sich auch mit Männern befasst. Eine gute Freundin von mir, Feministin der 70er Jahre, die hat schon in den 70er Jahren gesagt, wir Frauen sind doch eigentlich blöd, dass wir immer nur uns selbst thematisieren. Wir sollten mehr die Männer thematisieren, denn wenn man etwas in einen wissenschaftlichen Diskurs bringt, dann beginnt es an ruinös zu werden für das, was man da untersucht. Und dann können wir vielleicht so, aber Machtpositionen der Frauen stärken, aber diese eigentlich sehr trickreiche Überlegung im Geschlechterkampf ist nicht durchgedrungen. Überhaupt erst in den 90er Jahren fängt Gender Studies an, sich auch mit Männlichkeit zu beschäftigen. Ja, nun fällt eben in der, die eine Position kennen Sie ja, den binären Befreiungsdiskurs, muss ich nichts mehr zu sagen. Zur zweiten Position, es fällt ja bei dieser Begriffsbildung, fällt ja eine auffällige Definition der Binarität aus. Binär ist Feminismus oder die weibliche Perspektive und Sprache nicht zu Virilität, Männlichkeit schlechthin, sondern zu einem bestimmten Phänomen, nämlich dem Patriarchat. Virilitätsforschung, können Sie mal googeln, gibt es gar nicht. Ne? Patriarchat, haben Sie natürlich bei Google unheimlich viele Seiten, die dieses Wort enthalten. Die Formel lautet Feminismus versus Patriarchat. Und das ist doch eigenartig, weil Weiblichkeit ja ein integraler Aussagemodus ist, also das Ganze der Frauen. Patriarchat ist ja nicht integral das Ganze der Männer, das wäre Virilität, sondern Patriarchat zielt auf eine Funktion, nämlich auf die Vaterfunktion. Nicht? Patriarchen, das sind die Väter in der Tora, eben dem Text, den Christen das Alte Testament nennen. In patriarchalen Gesellschaften sind dem Vater die Frauen und die Männer der Familie rechtlich untergeordnet. Nicht? Pater Familias hat das Sagen, er entscheidet, was gut und schlecht ist. Basta, wie gesagt, der Vater hat gesprochen, so wird's gemacht. Und der Vater, es ist ja eine Funktion, es ist ja nicht das Ganze der Männer. Söhne sind ja keine Väter, aber Töchter sind sehr wohl Frauen. Der Vater ist über Jahrhunderte eine Instanz für soziale Normen gewesen. Deshalb gehört das Thema hier dazu, nicht? Als Familienvater, als Landesvater, als Gottvater. Und der Komplex der Vaterschaft und der Komplex der Normen, der Gesetze, das gehört in patriarchalen Gesellschaften zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich noch mal als Kind den Struwwelpeter zur Hand gehabt zu haben. Da gibt es diese Geschichte vom Zappel-Philipp, heute sagen wir ja ADS-Syndrom. Also die Geschichte fängt ja an, ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Ne? Das ist Patriarchat. Ne? Klarer kann man das nicht sagen. Der Vater verkündet das Gesetz und zwar gegen aufmüpfige Söhne und auch gegen Töchter, und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Übrigens, Struwwelpeter lohnt sich auch mal unter soziologischer Perspektive in die Hand zu nehmen. Es gibt bei den 8 Struwwelpeter-Geschichten gibt es ja nur eine einzige, die von einer Tochter handelt. Paulinchen war allein zu Hause. Lektüre lohnt sich, denke ich. Insbesondere empfehle ich Ihnen, mal der Frage nachzugehen bei Paulinchen, von wem hier die Verbote eigentlich ausgesprochen werden, warum sie nicht befolgt werden und welche Konsequenzen das hat. Also die zweite Option von Frauenforschung und Feminismus, und das ist die weitaus kompliziertere, liegt bei dem ganzen Komplex der Vaterfunktion, das heißt bei den sozialen Normen, die allgemeine Normen sind. Also Normen, die für alle gelten sollen, ohne Berücksichtigung des Geschlechts. Normen für Töchter und Söhne, allgemeine Normen. Und darunter gibt es natürlich nochmal, was Töchter tun sollen und was Söhne tun sollen. Partialnormen nennen wir das für Töchter, was Söhne tun dürfen. Schwierig sind nicht die Partialnormen, weil die könnte man ja sehr schnell gendern. Schwierig sind die Normen, die ohne Ansehen des Geschlechts gelten sollen. Normen, die ohne Ansehen des Geschlechts gelten sollen. Ja, und das ist jetzt nun an der Zeit, Ihnen einfach auch noch ein paar Hinweise zu geben. Klassikerinnen des Feminismus. 3 Texte für alle, die einsteigen wollen. Und zwar sind es auch 3 Generationen. Zum einen Simone de Beauvoir, ein großartiges Buch, Das andere Geschlecht. Dann in der nächsten Generation, der 70er Jahre, 80er Jahre, 1949 ist Das andere Geschlecht erschienen von Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts. Sie merken, sie bezieht sich im Titel auf Simone de Beauvoir. Frankfurt 1980 übersetzt worden, in den 70er Jahren erschienen. Und schließlich die 3. Klassikerin, viel gelesen, 10 Jahre später übersetzt worden, Judith Butler, Gender Trouble, im Deutschen übersetzt, das Unbehagen der Geschlechter. Das sind 3, wenn Sie einsteigen wollen in die Sache, da merken Sie, da beziehen sich alle drauf, auf diese 3 Autorinnen. Die sind alle nicht sehr einfach zu lesen, aber sehr hilfreich. Ich konzentriere mich jetzt weiter auf die mittlere Linie, auf Luce Irigaray, eine feministische Philosophin und Psychoanalytikerin, die sich sehr stark mit Normfragen auseinandergesetzt hat. Deshalb lege ich den Akzent darauf. Und zwar Normfragen von der freudschen Psychoanalyse ausgehend, dem Inzestverbot, bis zurück dann in die griechischen Gefilde zu Platon. In diesem großen Buch Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts, französisch 1974, können Sie sich noch dazu notieren, deutsch 1980, zentraler Text der Frauenbewegung in der Folge von 68. Irigaray kommt aus einer psychoanalytischen Schule, die mit dem Namen Jacques Lacan, zu dem sage ich gleich noch was, verbunden ist. Das ist ein Autor, bei dem die Idee des Allgemeinen, die Idee eines Gesetzes unabhängig vom Geschlecht im Kontext der Vaterschaft immer wieder und wieder analysiert hat. Allgemeine Normen sind blind für die Geschlechterdifferenz. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, und Gesetze dieser Art, in diesen Gesetzen kommt Frau als Geschlechtsspezifität nicht vor. Und in der europäischen Kultur ist derjenige, der diese Gesetze ausspricht, der Vater. Und wenn andere das tun, tun sie das im Namen des Vaters. Es gibt also im Patriarchat eine seltsame Ortlosigkeit des weiblichen Diskurses, so bald es um das Allgemeine geht und um die Autorität des Allgemeinen. Man kann das auch so sagen mit einer Formulierung von Irigaray, nicht? Im Allgemeinen haben Frauen keinen sicheren Platz. Das können, wenn Sie der Formulierung nachhören, im Allgemeinen, im ganzen Doppelsinn dieser Formulierung. Im Allgemeinen, im Allgemeinen. Was ist das? Und Irigaray ist dieser Ortlosigkeit des weiblichen Diskurses eben nachgegangen und hat versucht, diesen Gesetzesdiskurs, diesen Normdiskurs, allgemeine Norm, eben zu dekonstruieren. Und was diese Option von der als Obklassenkampfposition unterscheidet, ist ja zunächst einmal das Bewusstsein, dass die bloße Umkehrung der Subordination allein nur sehr kurzatmig ist. Anders gesagt, das Weibliche ist nicht deshalb das allgemeine Gute, weil es unterdrückt ist. Das wäre die Umkehrungsformel. Die kennen wir aus dem binären Diskurs. Mehr noch, eine Umkehrung könnte ja selber immer im Resultat nur die Form wieder eines geschlechtsblinden Gesetzes haben. Also im Kern geht es um die Frage nach sozialen Normen. Das ist das Feld der Auseinandersetzung. Welche Normen sollen als allgemeine gelten? Das dahinter, schreibt Irigaray, ist auf ewig der Evidenz entzogen. Und damit wiederholt sie auch nur den lapidaren Satz, der auch von Jacques Lacan, der schreibt sich übrigens so, dem französischen Psychoanalytiker, der ihn sehr provozierend gesagt hat, der gesagt, la femme n'existe pas. La femme n'existe pas, im Universalitätsdiskurs gilt es in seltsamer Doppeldeutigkeit, nicht? Die Frau und die Frau existiert nicht. Im Allgemeinen haben Frauen keinen sicheren Platz. Meine Damen, Sie merken schon, es liegt irgendwie an der Logik sozialer Normen, der Logik des Gesetzes, und diese Logik hat nun Irigaray mit einem Verfahren zum Tanzen gebracht, das sie Mimesis nennt. Mimesis. Spielerische Wiederholung, Nachahmung, die Nachahmung. Nachahmung, das ist auch ein ganz seltsames soziales Phänomen. Das können Sie auch experimentell, seien Sie vorsichtig, aber Sie können es experimentell ausprobieren. Was passiert, vielleicht haben Sie es ja auch als Kind mal gemacht, was passiert, wenn Sie nur 3, 4, 5, 6, 7 Minuten lang Ihr Gegenüber imitieren. Alles nachmachen. Einfach nachmachen. Der macht so und so. Alles nachmachen. Der sagt das, macht das. Sie imitieren. Die Hölle bricht irgendwann aus. Das ist unerträglich. Seltsam. Das ist unerträglich. In der Soziologie ist dieses Phänomen der Mimesis weitgehend eigentlich unerforscht. Und warum hat man es nicht erforscht? Das hat nun wissenschaftsgeschichtliche Gründe, denn unser Oberklassiker Emil Durkheim, der Normsoziologe, der hat seine Soziologie gegen einen anderen Franzosen entwickelt mit dem Namen Gabriel de Tarde, der ein wunderschönes Buch um 1900 geschrieben hat mit dem Titel Les lois d'imitation, die Gesetze der Nachahmung. Das ist lange Zeit völlig vergessen worden. Ich mache seit 20 Jahren Reklame für dieses Buch. Jetzt ist es sogar auch übersetzt worden. Es ist in deutscher Sprache die Gesetze der Nachahmung. Da haben Sie dieses Phänomen der Nachahmung. Eine spannende Sache. Nun, angesichts der Alternative Unterordnung unter das patriarchale Gesetz oder bloße Umkehrung, Errichtung einer neuen Ordnung durch die Unterdrückten, was ja auf derselben Linie liegt, wenn das nicht, dann hat sich Irigaray für die andere Alternative, für die Nachahmung des Gesetzes entschieden. Die Mimesis. Mimesis, sagt sie, ist eine feministische Methode, die Funktionsweise des Vatergesetzdiskurses zu dekonstruieren. Und Sie merken schon, wo man ernsthaft mal über theoretische Fragen nachdenkt, so groß ist die Zahl der Denkmöglichkeiten dann im Reich der Theorie auch nicht. Und die Mimesis-Theorie ist sicher eine starke Position, wenn Sie vielleicht nur mal einen Moment an die große Kraft denken, die in den zwei mimetischen Worten ich auch liegt. Ich auch. Ich will das genauso wie du. Ich will auch einen Beruf haben. Ich will auch eigenes Geld haben. Ich will auch meine Rechte. Genau, das ist ein Mimesis-Diskurs. Und da merken Sie, es steckt eine enorme Kraft in diesem Ich auch, obwohl es ja ein reines Nachmachen ist. Ist ja nicht kreativ. Das ist überhaupt nicht kreativ. Ich auch zu sagen, ist keine Kreativität. Es ist eine Mimesis. Was für das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, kommt jetzt immer mehr zum Tragen. Was ich empfehlen kann, ist auch von meinem alten Göttinger Kollegen und Freund von Konrad Thomas diese kleine Broschüre über Rivalität. Rivalität ist noch hat noch etwas anderes als dieses etwas lasche Gerede über Wettbewerb. Nicht? Das ist ein Wettbewerb, okay. Ja. Rivalität hat eine andere Schärfe noch. Ja. Irigaray hat auf die Mimesis gesetzt und wogegen sie nun ganz entschieden Stellung genommen hat, das sind diese in den 70er Jahren zum Teil und ja auch noch bis heute weiterlaufenden Propagandafeldzüge für das Matriarchat, also gegen Patriarchat, Matriarchat zu setzen. Nun, das ist eine lange Debatte, die auch soziologisch interessant ist über das Matriarchat, weil es ein wichtiger ideologischer Baustein ist in vielen Diskursen im 20. Jahrhundert. Aber alles, was wir von den immer zweifelhaften Berichten überhaupt von frühen matriarchalen Gesellschaften, und immer wieder freuen sich ja auch die Urgeschichtler, wenn sie so eine weibliche Gottheit aus der Erde ausgebuddelt haben, die ganz, ganz früh entstanden ist, alles, was wir von frühen matriarchalen Gesellschaften wissen, ist, dass sie ja die Idee einer geschlechtsindifferenten formalen Gleichheit, also einer Indifferenz der Geschlechter, eben nicht kannten. Was sie kannten, wenn man Mythenforschung treibt, kommt das heraus, war vielleicht so etwas wie ein bergendes Verständnis, das in mythischen Bildern bewahrt ist, von denen wir mitunter träumen, aber auch den Schrecken vor dem spontanen Entzug eines bergenden Verständnisses, wovon wir nachts vielleicht manchmal schweißgebadet aufwachen. Nicht alle Mythologie der frühen matriarchalen Zustände spricht von der großen Mutter als einer unkalkulierbaren Instanz, lebensspendend und todbringend. In diesem Schisma, was die Psychoanalyse sagt, die gute Mutter und die böse Mutter, die ganz nah zusammen sind, die gute Mutter und die böse Mutter. Ja, Irigaray, wie gesagt, das macht sie nicht mit. Sie ist für Mimesis. Über das Matriarchat schreibt sie, und das gebe ich Ihnen jetzt einfach nur zum Mitlesen, damit Sie auch einen Eindruck von der Sprache kriegen. Da sagt sie: Agonie von Phantasmen, die durch den Schirm, der sich der Projektion darbietet, verborgen und abgesperrt werden. Eine glatte Oberfläche, die man ohne Grausen und Abscheu nicht mehr öffnen wird. Gute Autokopien entstehen, wenn man den Umweg über den Glauben an das Gesetz des Vaters nimmt, der den spekulativen Plan bestimmt und auf diese Weise den Tod austreiben wird. Die Angst und der Schrecken sind im Bauch der Mutter vorbehalten, wohin man ganz gewiss nicht zurückkommen wird, es sei denn im Namen des Vaters. Zitat Ende. Das ist nicht einfach. Ich will versuchen, das zu übersetzen. Also matriarchale Phantasmen sind verborgen und abgesperrt durch eine glatte Oberfläche. Das ist eben diese formale, logische, gesetzliche Geschlechtsindifferenz. Also bei Töten, Lügen, Stehlen gibt es keinen Gender-Rabatt in irgendeiner Weise. Ne? Das ist eben das Gesetz des Vaters, sagt sie, und ohne Grausen und Abscheu wird man diese Oberfläche nicht mehr öffnen. Aber das muss Frau auch nicht tun. Im Gegenteil, dies tun zu müssen, wäre ja eine Norm, könnte sich nur wiederum als Gesetz bestimmen oder als Gesetz legitimieren, mit denen man dann nicht Menschen, sondern Frauen evident macht, definiert. Und dann sagt sie, da ist eigentlich die Falle aller Gender-Diskurse drin, das Evidentmachen des Weiblichen. Also wer das Weibliche evident machen will, der ist schon in der Falle drin. Irgendwie eine Wesensbestimmung oder so etwas. Es gibt, so sagt sie, das ist der weitere Gedanke, eben einen anderen Weg, das sagt sie, das ist die Autokopie. Autokopie, Mimesis, ein Umweg über den Glauben an das Gesetz des Vaters, eine Imitation des Gesetzes. In einem Interview hat sie mal gesagt, ich zitiere, es existiert vielleicht nur ein einziger Weg, derjenige, der historisch dem Weiblichen zugeschrieben wird, die Mimetik. Es geht darum, diese Rolle freiwillig zu übernehmen, was schon heißt, eine Subordination umzukehren in Affirmation und von dieser Tatsache aus zu beginnen, jene zu vereiteln. Während diese Bedingung zurückweisen für das Weibliche darauf hinausläuft, den Anspruch zu erheben, als männliches Subjekt zu sprechen oder eine Beziehung zum Intelligiblen zu postulieren, die sexuelle Indifferenz aufrechterhält. Mimesis spielen bedeutet also für eine Frau den Versuch, den Ort ihrer Ausbeutung durch den Diskurs wiederzufinden, ohne sich einfach darauf reduzieren zu lassen. Es bedeutet, was die Seite des in Häkchen Sensiblen angeht, sich wieder den Ideen, insbesondere der Idee von ihr zu unterwerfen, so wie sie von einer männlichen Logik ausgearbeitet wurde, aber, jetzt kommt das entscheidende aber um durch einen Effekt spielerischer Wiederholung das erscheinen zu lassen, was verborgen bleiben musste, die Verschüttung einer möglichen Operation des Weiblichen in der Sprache. Es bedeutet außerdem, dass die Tatsache zu enthüllen, dass wenn die Frauen so gut mimen, dann deshalb, weil sie nicht einfach in dieser Funktion aufgehen, sie bleiben ebenso sehr anderswo. Zitat Ende. Also was immer sozusagen der Vater, das Gesetz, das männliche Subjekt an Gesetzen aufstellt. Da sagt sie, gut, okay, prima, das ist ja rational. Und dann sagt sie einfach, ich auch. Und dieses Ich auch, diese Entwendung, diese Mimesis, die bringt einiges zum Tanzen. Ich auch. Sie auch. Ich auch. Also, Sie merken, Irigaray ist nicht leicht zu lesen. Trotzdem, sie hat eine sehr wichtige Öffnung hergestellt. Sie hat nämlich diesen ganzen Komplex von Vaterschaft, Patriarchat, Gesetz und die Technik der Mimesis, sie hat das sehr gut aufgearbeitet, zum Tanzen gebracht, ohne in die Fallen einer schlichten Umkehrung zu geraten. Im vergangenen 20. Jahrhundert, das ist von sehr, sehr vielen Autoren beobachtet worden, mit der Veränderung der Familienformen zeichnet sich das ab, was von Autoren ein Prozess des Verfalls der Vaterimago genannt wurde. Das hat die kritische Theorie von Horkheimer und Adorno, die Ihnen auch irgendwann noch im Studium begegnen wird, immer wieder untersucht. Es gibt auch eine klassische Arbeit, die das im Titel bringt, nämlich von Alexander Mitscherlich auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ein säkularer Prozess im ganzen 20. Jahrhundert. Wir haben ein Wachstum an Brüderhorden, natürlich. Brüderhorden haben wir viele. Aber einen Funktionsverlust des Vaters. Soziale Normen haben in diesem Prozess immer mehr an Kredit verloren. Sie scheinen heute stets irgendwie mangelhaft, abwesend, gespalten oder einfach unecht. Normen erscheinen als unecht. Für diese Konsequenzen hat Jacques Lacan einige Formulierungen gefunden, die ich Ihnen auch vorlese, zum Mitleben. Da sagt er unter dem Thema Verfall der Vaterimago, der Elan der Instinkte versiegt und die Dialektik der Sublimation stagniert, Ohnmacht und Utopie, finstere Patinnen an der Wiege des Neugeborenen, halten seinen Ehrgeiz gefangen. Ob das Kind nun die Schöpfung in sich erstickt, die die Welt, auf die es kommt, erwartet, oder in dem Gegenstand, den es seiner Revolte vorgibt, eine eigene Bewegung verkennt. Ist auch ein wichtiger Theoretiker. Ja, ja, das ist eigentlich mein Exkurs jetzt zu dieser Frage, wo Feminismus, Frauenforschung, Gender Studies in der Soziologie hingehört. Wie gesagt, einmal soziale Differenzierung, das andere Mal soziale Normen. Ja, es ist im Hinblick auf die Theorie doch ein Unterschied, ob man Gender Studies zu Klassenfragen oder zu Normfragen hinführt. Und ich hatte diese Überlegungen, Sie erinnern sich ja vorhin, an einer bestimmten Stelle angestellt, und dies geschah ja auch in voller Absicht. Wir waren bei den ersten Verboten, die den Tod und die Sexualität betreffen. Und beim Zusammenhang dieser Bereiche Sexualität und Tod, und da war ich etwas stecken geblieben, und dann hatte ich den Dichter Goethe befragt. Bin dann bei diesem Vers von dem roten Schnürchen um den schönen Hals, nicht breiter als ein Messerrücken, da habe ich diese Grenze gezogen. Und jetzt kehren wir da wieder zurück. Es kommt unser dritter Punkt, und der heißt Verbot und Überschreitung. Verbot und Überschreitung. Nicht nur die Literatur, Goethe oder die anderen Künste, die bildenden Künste, Malerei, Zeichnung, gewähren eine Überschreitung der Verbote. Das heißt, im Medium der Kunst können Verbotsgrenzen überschritten werden. Das ist nicht in allen Gesellschaften akzeptiert, wie die Affäre um den Schriftsteller Rushdie in den 80er Jahren, der ein Buch schrieb, Satanische Verse, und der dann von einer Fatwa-Morddrohung von Ayatollah Khomeini um die Erde gejagt wurde. Das hat uns das gezeigt. Eine Affäre, die eigentlich in den 80er Jahren schon ganz Europa hätte wachrütteln müssen. Historisch betrachtet wurden die sozialen Normen, die sich auf den Tod und die Sexualität bezogen, eben oft von religiösen Institutionen gehütet. Also Tabuverletzungen, die dann auch zu Gerichtsurteilen führen, sind im Bereich der Kunst immer am größten. Also diese Karikatur, die in der Taz erschien, führte zu einem langwierigen Gerichtsverfahren. Mohammed-Karikaturen, Prophetenbeleidigung, dazu hat Marcel Baumann und andere hier vom Seminar für wissenschaftliche Politik diese schöne kleine Broschüre rausgebracht, Prophetenbeleidigung, die Mohammed-Karikaturen und die Aktualität des religiösen Konfliktpotenzials. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen raus, hat mir das geschenkt. Nicht? Religion und Verbot, Bereich von Sexualität und Tod, spielt eine große Rolle. Aber dieser Zusammenhang von Verbot und Überschreitung und Religion ist noch weitergehend und auch noch viel komplexer als nur der jetzt zwischen Freiheit der Kunst auf der einen Seite und Verletzung religiöser Gefühle auf der anderen Seite. Historisch gesehen ist es nämlich so, dass Religionen selbst zuweilen die Überschreitungen der Verbote eröffnen. In vielen traditionalen Gesellschaften werden zu bestimmten Zeiten oder bestimmten Anlässen eben die normalerweise geltenden Normen außer Kraft gesetzt. Die profane Zeit des Alltags mit seinen Normen wird unterbrochen durch sogenannte heilige Zeiten, in denen die Normen alltäglicher Verrichtungen aufhören und in Festen Dinge getan werden dürfen, die sonst verboten sind. Also bei Festen sind eben soziale Turbulenzen erlaubt. Bei Festen dürfen Dinge geschehen, die aus dem Normrahmen herausfallen. Und das, was immer das ist, sei es jetzt der exzessive Konsum von Rauschmitteln aller Art, sei es überhaupt eine prunkvolle Vergeudung von Ressourcen. Karneval in Rio, unglaublich. Sei es auch eine außergewöhnliche erotische Freizügigkeit. Und diese Feste einzuläuten und zu begrenzen, ist sehr kompliziert, und die Religion gibt dann gleichsam den Schlüssel für den Aufschluss und für den Abschluss dieser heiligen Festzeit, in denen eben ein Teil der Verbote überschritten werden darf. Und namentlich eben solche, die sich auf den Sinnengenuss, auf die Erotik, auf die Sexualität bezieht. Hinzu kommt ein zweites, die Religion ist auch notwendig, wenn das Verbot zu töten überschritten wird. Und bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis heute, werden die Krieger gesegnet, wenn sie das Tötungsverbot im Krieg überschreiten. Menschen zu töten ist nur in bestimmten Zeiten erlaubt, den Kriegszeiten eben, die früher immer auch heilige Zeiten waren. Nicht nur der Heilige Krieg, den wir aus dem Vorderen Orient kennen, sondern eigentlich in allen Zeiten, in traditionellen Gesellschaften sind Kriegszeiten heilige Zeiten. Religionen, so könnte man sagen, eröffnen und schließen Zeiten und Räume der Verbotsüberschreitung. Und wenn Sie sich das einmal vorstellen und sich vielleicht noch einzelne Beispiele, die Sie kennen, noch mit einordnen an dieser Stelle, dann nimmt es Sie natürlich überhaupt nicht mehr Wunder, dass alle Religionen eine tiefe Beziehung zur Sexualität und zum Tod unterhalten. Ja, soziale Normen sollen von den jeweiligen Mitgliedern der Teilgruppe oder der Gesamtheit eingehalten werden. Das ist evident, klar, aber, meine Damen und Herren, das ist ja nicht alles. Es gibt nämlich keine menschliche Gesellschaft, in der nicht irgendein Feld vorgesehen ist, in dem Normen zeitweilig überschritten werden können. Das ist grundlegend. Man könnte sogar sagen, das ist eine Conditio humana. Oder man kann es auch ganz umgangssprachlich sagen, das ist ganz schlicht menschlich. Es ist menschlich, sich an soziale Normen zu binden und nicht wie die Tiere allein spontanen Reizen und den Mechanismen der Instinkte zu folgen. Aber bei Menschen, die darauf beharren, man müsse sich immer zu jeder Zeit ausschließlich an soziale Normen zu halten und die fordern, niemals eine soziale Norm zu verletzen, niemals ein Verbot zu überschreiten, bei solchen Menschen wächst ja, wenn sie uns begegnen und wenn wir das lesen, unaufhaltsam der Verdacht, dass hier unmenschliche Forderungen gestellt werden. Also wir haben dann den Verdacht, dass wir es eigentlich mit Robotern, mit Maschinen oder Betonköpfen zu tun haben. Es ist also menschlich, sich an Verbote zu halten und es ist menschlich, in besonderen Zeiten und unter besonderen Umständen Verbote zu überschreiten und Regeln zu verletzen. Und eben beides, die Regel und die Ausnahme, beides verbinden wir mit dem Wort menschlich, sich nur in einem Ausnahmezustand zu sehen, das erscheint uns auch unmenschlich. Und man lernt aus der Geschichte auch, dass mit der zeitweiligen Überschreitung von Verboten die Gesellschaft keineswegs dauerhaft ins Chaos versinkt. Ich würde sagen, eher ohne das tut sie das. Und dass Menschen sich für besondere Situationen die Überschreitung von Verboten vorbehalten, das verbinden wir vielleicht mit solchen Namen wie Souveränität, souveräne Haltung, vielleicht auch mit dem Namen Würde. Würde. Und ich kann hier auf das zurückkommen, was ich zur Wertphilosophie gesagt habe. Nicht die Überschreitung von Verboten hat keinen Wert. Sie ist wertlos. Die Rede vom Wert einer Überschreitung nimmt ihr überhaupt die Hauptsache, nämlich die souveräne Würde, die eben nicht verwertbar ist. Also denken Sie an das Widerstandsrecht. Denken Sie an den Tyrannenmord schon früh. Der Tyrannenmord hat keinen Wert, sondern eine Würde. Und der Tyrannenmörder ist lange in der Erinnerung der Menschen präsent. Ja, dazu wäre viel zu sagen. Tom Cruise zum Beispiel, ne? Hitlers Attentäter, Widerstandsrecht, Tyrannenmord. Die Spannung zwischen der Regel, sich an Normen zu halten, und der Überschreitung ist, wie soll man sagen, sie ist paradox. Weil ja beides im Prinzip anfechtbar ist. Einmal natürlich das generelle Verbot und seine zeitweilige Überschreitung. Hätte die Überschreitung einen hohen Wert, man müsste ja immer alles überschreiten. Nachdenken sollten wir vielleicht über ein anderes soziales Phänomen, nämlich nachdenken sollten wir über die Angst, die uns befällt, wenn wir mal vor so einer Situation stehen und sagen, nein, diese Norm erfülle ich nicht, dieses Verbot überschreite ich nicht. Warum steigert sich die Angst, wenn wir allein vor einer Überschreitung stehen? Warum mindert sich die Angst, wenn wir das mit anderen machen, wenn wir in einer Gruppe sind? Und unsere Kategorien sind ja auch entsprechend angelegt, wenn ich mir nochmal so eine Kreuztabelle glaube mit dem Fest in der Mitte. Die einsame Überschreitung eines Künstlers, eines Malers, eines Dichters oder so, die trägt ja einen alten Namen, nämlich das ist das Genie, oder? Genial, der Mensch ist genial. Das heißt, er überschreitet auch künstlerische Normen, ästhetische Normen, er macht etwas sondern er macht etwas Neues. Die einsame Überschreitung eines Mörders oder eines Bankeinbrechers trägt den Namen Verbrechen. Ein Bankeinbrecher müsste man in heutigen Tagen vielleicht noch mal Bertolt Brecht zitieren, der mal gesagt hat, was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Fällt mir nur so nebenbei ein, weil wir ja Lehman Brothers noch zu verarbeiten haben. Also die einsame Überschreitung von Dieben und Mördern nennen wir Verbrechen. Und dann haben wir die Ebene der kollektiven Überschreitung. Nicht die kollektive Überschreitung von Gesetzen nennen wir Aufruhr oder Revolution. Und dann gibt es eben die kollektive Überschreitung in Kriegen, das hatte ich schon erwähnt. Genie, Verbrechen, Aufruhr, Krieg, natürlich Fest, das sind irgendwie auch bedrohliche Phänomene. In der strukturalfunktionalistischen Theorie führen Normüberschreitungen zu anomischen Zuständen. Und diese ganze Debatte finden Sie auch diskutiert in der Soziologie unter den Begriffen Anomie oder sozusagen ganz flach und ohne Aufregung formuliert abweichendes Verhalten. Abweichendes Verhalten, das Berge von Literatur. Moderne Gesellschaften lassen eine Vielzahl von Normüberschreitungen zu. Das Zocken von Bankern ist moralisch verwerflich, aber nicht gesetzlich verboten. In freien Ländern ist überhaupt nicht so viel verboten. Wir leben in einem freien Land, in dem ein hohes Maß an gegenseitigem Betrug erlaubt ist. Sei es nun bei Ehescheidungen oder auf dem Finanzmarkt oder eben bei Romance oder Finance. Und daher ist, weil das so ist in modernen Gesellschaften, ist Sicherheit natürlich eines der großen Zukunftsthemen, das im Moment auf uns zurollt. Und wenn Sie die Programme des Instituts sich angucken, werden Sie in den nächsten Jahren mit Sicherheit sehr viel mehr zur Soziologie der Sicherheit bekommen. Wir wollen uns da an die Arbeit machen. Ja, Verbot und Überschreitung. Und jetzt kommt Punkt 4, die Reziprozitätsnorm. Ich habe mich ja bisher sehr stark auf soziale Normen bezogen, die um Verbote kreisen, jedenfalls lag der Akzent darauf, Verbot und Überschreitung. Aber wie Sie wissen, gibt es gewisse Verpflichtungen, deren Einhaltung einen Spielraum hat, die nicht unbedingt so genau eingehalten werden müssen. Es gibt Situationen, in denen Sie nachdenken, in welcher Weise bin ich da eigentlich verpflichtet? Also wenn Sie sagen, diese CD-Anlage will ich unbedingt haben und da wollen dann den Preis nicht bezahlen und Sie trotzdem mitnehmen, haben wir es mit dem Typus abweichenden Verhaltens Diebstahl zu tun. Aber was ist, wenn Ihre Tante Ihnen 200 Euro schenkt? Nun, ich kenne Ihre Tanten nicht, aber wie immer Sie zu Ihrer Tante stehen, also das Wenigste ist ja, dass Sie sich dafür bedanken. Wenn Sie der Tante etwas näher stehen, wäre vielleicht einen Blumenstrauß zu ihrem Geburtstag oder eine Weihnachtspostkarte fällig oder vielleicht mal auch einen Besuch, ne? Oder irgendwas Hübsches. Ne? Das sind Verpflichtungen, die modernen Menschen oft enorm viel Kopfzerbrechen bereiten. Es gibt Spielräume für Erwiderungen. Die ganze Mitbringselindustrie lebt davon. Im Moment können Sie sich natürlich sehr gut auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt in dieser Beziehung bedienen. Kopfzerbrechen bei Geschenken. Kopfzerbrechen. Sie wollen jemandem etwas schenken, einem Freund, einer Freundin etwas. Ja, und dann geht es ja auch schon los. Natürlich nicht irgendwelche Allerweltsachen, sondern, und da muss irgendwie die geniale, passende Geschenkidee kommen, eine ganz persönliche, ausgewählte Besonderheit, was weiß ich, vielleicht selbstgekochte Marmelade, vielleicht doch nicht das Richtige, dem lieben Freund oder der Freundin etwas Tolles, aber auch hier gilt natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft das, was sie gelernt haben, Romance without finance is illusion, es darf eben nicht zu teuer sein. Die Frage der Werte kommt nochmal wieder auf uns zu, wenn wir über das Medium Geld sprechen. Geschenke. Also, ich meine, schwirrt mir jetzt natürlich nochmal der Goethe im Kopf rum. Die Geliebte vielleicht so ein kleines Goldkettchen um den Hals. Aber nach dieser Vorlesung ist das vielleicht auch zu riskant. Lassen wir mal die Werte, gehen wir auf die Normen. Und die einfachste Norm ist die Reziprozitätsnorm und die heißt ganz schlicht, Gaben müssen erwidert werden. Gaben müssen erwidert werden. Werden Geschenke nicht erwidert, wenigstens durch Danke sagen, dann verenden soziale Beziehungen. Das ist eine zentrale Norm, die Reziprozitätsnorm. Wir wissen überhaupt nicht, woher die kommt, aber sie ist da. Sie existiert in den einfachsten Gesellschaften, in den komplexesten Gesellschaften. Sie ist eine totale soziale Tatsache, genauso eine totale soziale Tatsache wie die menschliche Sprache. Ich tue etwas und verpflichte dich dadurch, etwas zu tun, was mich wiederum verpflichtet, dir etwas zu tun und so weiter und so weiter und so weiter. Hört einer auf, gibt er rein gar nichts zurück, dann stirbt die Beziehung. Dann stirbt die Beziehung. Jean Baudrillard hat ein wunderschönes Buch dazu geschrieben mit dem Titel Der symbolische Tausch und der Tod. Der symbolische Tausch und der Tod. Nun gibt es natürlich auch Leute, denen man Geschenke macht und die, wie man so sagt, es eigentlich gar nicht nötig haben, Gegengeschenke zu machen. Oder Leute, die nur ganz schwach erwidern oder sehr verzögert, dauert dann ein bisschen. Vielleicht bekommt man das Gegengeschenk auch erst nach dem Tode im Himmel. Wir schenken und haben die Erwartung von Gegengeschenken, von Kompensationen und in der Erwartung stauen sich dann Reziprozitäten auf und wir geraten langsam in einen Bereich, in dem es dann um das soziale Medium Macht geht, auf das wir noch zu sprechen kommen. Denn die Mächtigen, die können Reziprozitätsverpflichtungen verzögern. Sie machen dann Versprechungen. Ich verspreche Ihnen, dass wir so schnell wie möglich die Regelungen für den Bologna ihren Forderungen anpassen. Und man ist dann darauf verwiesen, dass sie ihre Versprechungen irgendwann einlösen. Nicht wahr? Versprechungen. Und wenn Sie das weiternehmen, allgemeiner nehmen, werden Sie feststellen, die Macht vieler Ideologien überhaupt beruht auf Versprechungen. Irgendwann, liebe Leute, wird der Tag kommen und ihr werdet alles doppelt und dreifach zurückbekommen. Wartet nur, schenkt mir wenigstens euren Glauben oder eure Stimme. Wie sagte noch der Mephisto zu Faust, nicht? Das lass nur stehen, dabei wird es niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Nicht? Das ist Zauberei, du leicht verführter Tor, denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Also, leblose Idole, warum? Weil Gabe und Gegengabe ungleichzeitig werden. Die Gegengabe lässt auf sich warten. Und vielleicht kann man auch sagen, genau besehen, wenn wir empirisch genauer verfahren, dass das Gefälle von Erwartung einer Gegengabe und ihrer verzögerten oder modifizierten Realisierung überhaupt der gesellschaftliche Normalfall ist. Denn Gabe und Gegengabe entsprechen einander ja nie genau. Und dasselbe wird sowieso nicht zurückgegeben. Machen Sie das mal Weihnachten. Geben Sie dasselbe einfach zurück. Das ist beleidigend. Wir merken, da kommen wir an ein ähnliches Phänomen ran wie die Nachahmung, wie die Mimesis. Ist auch nur dasselbe. Ihr gebt mir das, gebe ich das, geht dann zurück. Das heißt, Gabe und Gegengabe, das sind Asymmetrien der Normalfall. Das heißt, es entstehen da so etwas wie Spielräume. Die Reziprozitätsnorm ist unerbittlich. Gaben müssen erwidert werden. Aber in dem, wie sie erwidert werden, entstehen Spielräume des Verhaltens, Spielräume des Handelns. Und dann gibt es einen Punkt, den ich jetzt gar nicht mehr anfange, weil der viel zu lange dauern wird. Da, wo sich Gabe und Gegengabe jetzt verdichten zu typischen Mustern, also stereotypisieren zu Mustern, entsteht das, was Soziologen soziale Rollen nennen. Rollen, die aufeinander bezogen sind, in denen sozusagen Gabe und Gegengabe, ich in meiner Rolle als Hochschullehrer, Sie in Ihrer Rolle als Teilnehmer der Grundzüge Soziologie, in dem unsere Reziprozität in bestimmter Weise normiert ist. Und zu den Normen gehört auch, dass ich jetzt verbotsüberschreitend 5 Minuten eher Schluss mache, damit Sie noch zur Beerdigung kommen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.